Ich würde dann schon mal anfangen. Ja, hallo, ich freue mich wieder in Chemnitz auf den Chemnitzer Linux-Tagen zu sein. Oft als Gast, aber heute auch mal wieder als Vortragender. Ich habe mir einen ganz langweiligen Titel ausgedacht, eigentlich Chancen und Risiken generativer KI im Unterricht und in Prüfungen. Ja, aber wer mich kennt, weiß, dass es auch wieder ein paar kleine Experimente gibt. Oh, Entschuldigung, ich muss zwischen die Bildschirmbegrenzung, damit man mich sieht. Alles klar, jetzt siehst du mich nicht hinter dem Monitor. Gut, erstes Experiment zum Ausprobieren in den nächsten beiden Tagen oder halt bis mein Guthaben aufgebraucht ist, habe ich eine kleine Sammlung von KIs abgelegt auf meinem Server. Ja, das ist diese Seite hier, knopper.net/chalt/KI. Da sind ein paar KIs zum Ausprobieren drin und zwar datenschutzkonform insofern, dass man sich bei keinem dieser Dienste irgendwo registrieren muss. Was man dort überträgt, das landet natürlich schon bei den üblichen Verdächtigen, also nicht einfach die gesamte Lebensgeschichte dort eintragen, bitte. Auf einige der Experimente gehe ich in dem Vortrag dann auch ein. Ja, weitere Experimente, um mit KI zu arbeiten, braucht man leistungsfähige Hardware. Habe ich dabei, das hier ist ein Raspberry Pi 5 mit 16 GB RAM und sogar mit einer SSD drin. Ja, also damit kann man auch KI machen, natürlich nicht die in dem Umfang, wie das bei den großen KIs möglich ist, aber doch schon ganz ordentlich. Den habe ich schon mal gestartet und wir werden den auch gleich benutzen. Am Ende gibt es zwei Bonusfolien, wo drin steht, wie man das RAM auf einem Raspberry Pi ein bisschen vergrößern kann, zumindest virtuell, sodass man auch größere KIs starten kann. Ja, künstliche Intelligenz ist nicht das, was man eigentlich intuitiv damit verbindet. Also es geht nicht darum, dass hier Maschinen besonders schlau sind, sondern eigentlich die Fähigkeit einer Maschine oder eines Programms, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Planen oder Kreativität zu imitieren. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass das hier kein Bewusstsein auf irgendeiner technischen Ebene schafft, sondern dass es hier um etwas geht, was aussieht, als wäre es intelligent. Es gibt darüber hinaus noch ein paar weitere Definitionen, die gefallen mir etwas besser, nämlich Nachbildung von rationalem Denken, Nachbildung von rationalem Verhalten. Das geht dann über das menschliche Denken und menschliche Verhalten etwas hinaus. Eines der ersten Programme 1966, das KI-ähnlich war, mit dem sich zumindest mal viele der Anwender sehr gut unterhalten konnten, das war die ELISA, also eine Simulation einer Psychotherapeutin, die nicht immer nur Fragen gestellt hat und die Anwender waren begeistert, dass hier endlich jemand sie versteht und ihnen zuhört und auch wenn die Antworten oft wenig hilfreich waren und die Frage eigentlich immer nur etwas weiter vertieft haben. Ja, was bedeutet generative KI? Das bedeutet, dass KIs Inhalte erzeugen, also von einem Input, das üblicherweise eine Datenbank, Bilder, Pixel und eine Frage dazu ist, zu einem Output, nennt man auch Transformation und daher leitet sich dieser Begriff Generative Pre-Trained Transformer, GPT, ab. Und man spricht hier auch von großen Sprachmodellen, Large Language Model. Und die kann man eben auch in kleineren Formen für so ein Raspberry Pi runterladen und dort auch ohne teure Grafikkarte laufen lassen, wenn man ein bisschen Zeit mitbringt. Ja, eigener Definitionsversuch, und das schauen wir uns gleich an, Berechnung von Wahrscheinlichkeiten für auf eine Frage am besten passende Text-, Grafik- oder Audiobausteine mit Steuerungsmöglichkeiten zu erhalten. Allerdings fehlt der KI bisher noch ein jegliches semantisches Verständnis davon, was sie da gerade produziert hat. Ja? Und den Pi habe ich gerade hochgefahren. Man sieht hier auch Raspberry Pi 5 Modell B. Ich habe ihm über einen kleinen Trick mehr Speicher spendiert. Der hat nur 16 GB, aber virtuell kriegt er dann noch 30 dazu, die im Moment völlig unbelegt sind. Und hier kann ich jetzt eine solche KI mal laufen lassen. Ja, und installiert habe ich einmal Janus Pro, aber nur im Bildanalyse-Modus. Dann den DeepSea Coder, den finde ich eigentlich ziemlich gut gelungen. Der kann auch allgemeine Fragen beantworten zum Thema KI, Rechner, IT, also nicht nur rein programmiertechnisch. Und dann ein paar DeepSeek-Modelle bis hin zu dem 32 Milliarden Parameter-Modell. Da hat der Pi so ein bisschen zu kämpfen, weil er eigentlich viermal so viel Speicher braucht, wie er an sich hat. Aber es geht. Und das Modell, da bin ich erst vor kurzem drauf aufmerksam geworden, das ist eine echte Open-Source-KI, entwickelt vom Fraunhofer-Institut mit 24 europäischen Amtssprachen. Da habe ich noch eine extra Folie dazu spendiert, der auch ganz ordentliche Antworten gibt, wenn man nicht seinen Wissensbereich verlässt. Recht neu kam in den letzten Tagen ist Gemma 3 von Google und dann noch ein paar kleinere DeepSeek-Modelle. Was nehmen wir denn mal? Nehmen wir doch mal den DeepSeek Coder, der startet recht schnell und da kann man sich die Funktionsweise ein bisschen angucken. Ollama ist so eine Engine für allgemeine Sprachmodelle, das lädt jetzt die 16 Milliarden Parameter von diesem Sprachmodell in den Speicher. Ja, wie gesagt, in dem Pi ist eine kleine SSD drin on board, der 5.5er unterstützt das, dass man die direkt an dem Board mit so einem Flachbandkabel festmacht. Ja, ist geladen, also von SD-Karte hätte es schon deutlich länger gebraucht und jetzt können wir dieser KI eine Frage stellen. Vielleicht die passend zu unserem Vortrag. Was denkst du über KI im Unterricht und in Prüfungen? So, das dauert dann erstmal eine Weile, bis die KI diese Frage verstanden hat, aber das ist noch bevor der Vortrag rum sein wird. Die ist, wie gesagt, relativ schnell und hier sieht man tatsächlich, und das ist nicht nur, damit es aussieht wie getippt, sondern tatsächlich setzt die KI schnipselweise einzelne Tokens, Antwortbausteine zusammen nach einer puren Wahrscheinlichkeit, was könnte zu dieser Frage am besten passen und natürlich zu dem, was ich vorher geschrieben habe als Antwort. Hin und wieder sind so ein paar kleine Grammatikfehlerchen drin, aber je nachdem, wie groß das Modell ist, gehen diese Fehler dann auch zurück. Gut, die Antwort klingt plausibel, aber das ist bei den meisten KIs ja der Fall. Ich habe das schon mal vorbereitet, damit man nicht so lange warten muss. Das hier wäre dieses europäische Modell, Token über KI im Unterricht. Und hier steht halt auch, hat das Potenzial, die Bildung zu verbessern, aber es muss verantwortungsvoll und mit Bedacht eingesetzt werden. Und dazu hoffe ich, dass dieser Vortrag im weiteren Verlauf seinen Beitrag liefern wird. Gut. Ja, hier ist er auch soweit durch. Die anderen KIs, die sind deutlich langsamer als der DeepSeek Coder. Ich muss sagen, als ich das erste Mal soweit war, dass nach ungefähr 20 Minuten Wartezeit auf die Frage, warum ist die Banane krumm, das Wort die am Bildschirm erschien, da war ich total begeistert. Also das kann man vielleicht gar nicht nachvollziehen, aber das ist für mich tatsächlich digitale Souveränität, dass ich selbst ohne einen riesigen Park von Rechnern, Grafikkarten, irrsinnig viel RAM in der Lage bin, auch ein großes Sprachmodell auf so einem kleinen Minicomputer selber zu betreiben, ohne dass ich von irgendjemand abhängig bin. Ja, also wie gesagt, es ist schwer, die Begeisterung zu vermitteln, aber ich finde es immer noch toll und mittlerweile mit den kleineren Destillaten lassen sich auch spezifische Fragen sehr gut und schnell beantworten. Das ist also auch in der Praxis durchaus einsetzbar, ohne dass man einen Tag warten muss. So, genau, KI-Tools sind toll, erzeugen professionell bis perfekt gestaltete zielgruppenspezifische Inhalte. Texte, Bilder, Sprache, Musik und Programmcode sind im Browser, in der App, per Sprachein- und Ausgabe nutzbar und bei den meisten Angeboten, die wir so kennen, auch sehr niederschwellig zu bedienen. Können Lösungsansätze vorschlagen, das ist im Unterricht natürlich gut, wenn die Studierenden jetzt nicht genau wissen, wie sie eine Frage oder eine Programmieraufgabe lösen können. Mal eben die KI zu fragen. Mal eben ist ein bisschen, erfordert ein bisschen Vorarbeit auch von Seiten der Dozierenden, dass man auch die Fragen richtig stellt und die richtigen Fragen stellt. Und KI-Tools können auch sehr schnell Lehrmaterial generieren, aber keine Sorge, diese Folien sind noch ganz klassisch entstanden ohne KI-Einsatz. Nur die Experimente, die habe ich mit und unter Einsatz von KI mir ausgedacht. Ja, bei vielen Sprachmodellen sind die Gewichte, also das, was rauskommt, diese Bewertungen, welches Token liefert mir ein zur Frage passendes Ergebnis, sozusagen Firmengeheimnis der Unternehmen und man muss viel Geld dafür bezahlen, um die nutzen zu können. Das wäre das proprietäre Geschäftsmodell. Inzwischen gibt es aber auch sehr viele, bin erstaunt, wie viele, offene und teilweise sogar Open Source Engines. Und ein Beispiel hier ist eben Olama, wo man auf der dortigen Webseite einige davon direkt benutzen kann. Ja, auch auf leistungsschwächerer Hardware. Wenn man eine Grafikkarte hat, die KI-tauglich ist, wird die von Olama natürlich verwendet. Genau. Der universelle Anspruch der größeren Modelle steht dem gegenüber, dass man meistens doch für ein konkretes Problem eine KI braucht, die dieses Problem löst. Zum Beispiel eine synchrone Zusammenfassung von dem, was ich im Unterricht sage, für so ein Tool wie BigBlueButton. Und da soll dann für Leute, die der Sprache nicht folgen können, in der Transkription so eine Art Zusammenfassung der Vorlesung erscheinen, was man sich später durchlesen kann. Sozusagen ein Live-Skript, was während der Vorlesung entsteht. Dazu braucht man eigentlich nur eine KI, die Sprache versteht. Die muss semantisch von dem Inhalt gar nicht so viel mitkriegen, sondern nur einen grammatikalisch ordentlichen, zusammengefassten Text generieren. Ja, nachdem ich diesen Vortrag dann eingereicht hatte, kam diese Sache mit DeepSeek, von der Sie, von der ihr bestimmt gehört habt. Deswegen habe ich meine Folien dann quasi nochmal neu geschrieben und wollte darauf unbedingt auch eingeben, was da passiert ist, weil das für mich so ein Schritt war in der Richtung, dass man auch große Sprachmodelle offen halten kann, wobei das natürlich auch ein bisschen kontrovers ist an dieser Stelle. DeepSeek ist ein chinesisches Start-up. Upsa. Das konzentriert sich auf fortgeschrittene Sprachmodelle. Künstliche Intelligenz ist in China ansässig. Und ja, was die gemacht haben, war, dass sie quasi über Nacht, ein anderes Sprachmodell gab es vorher schon, was man sich angucken konnte, ein riesiges Sprachmodell, was in den Benchmarks sogar ChatGPT schlägt, unter einer Open-Source-Lizenz, zumindest schreiben sie das, veröffentlicht haben. Und was die Software angeht, stimmt das auch. Ja, die Software, die Python-Skripte, die dabei sind, die sind unter einer MIT-Lizenz. Das Sprachmodell selber, also das, wofür andere für die Miete Geld verlangen, das kann man sich komplett runterladen. Das ist fast ein Terabyte an Gewichtdaten. Dann gibt es eine App, es gibt die Webseite, es gibt eine Programmierschnittstelle und der Energieverbrauch des Ganzen soll auch für die Trainings und für die Benutzung um bis zu 70% sparsamer sein. Energie sparen, CO2 sparen ist ja immer gut. Dadurch, dass hier Reinforcement Learning verwendet wird, das heißt, da trainiert sich die KI teilweise selber. Übertrainierte KI-Modelle können Artefakte schaffen, aber da war wohl noch genügend menschliche Intelligenz dabei, dass das recht ordentlich geworden ist. Und diese Schlussfolgerungsmodelle, die Reasoning-Modelle, deswegen heißt es DeepSeek R1, die können sogar, während die Antwort da am Bildschirm erscheint, erklären, wie man auf diese Antwort kommt, was sich also die KI gedacht hat, welche Informationen ihr zur Verfügung standen. Das finde ich total faszinierend, zum Beispiel bei Matheaufgaben. Ja, hier haben wir so eine. Löse die Gleichung x² plus y² gleich 100 und dann fängt die KI an zu denken. Und alles das, was da steht, bis zu dem Endergebnis am Ende, ist Reasoning. Da wird probiert, da wird die Frage hinterfragt, meint der Fragesteller jetzt ganze Zahlen oder sollen es gebrochen rationale sein, wie könnte ich vorgehen, dann gibt es so ein bisschen Trial and Error. Damit kann ein Student quasi lernen, wie man an so eine Matheaufgabe rangehen kann. Das finde ich fast besser, als wenn man einfach nur die Antwort hinschreibt bei einer KI, weil man dadurch tatsächlich auch etwas über den Prozess lernen kann. Gut, also MIT-Lizenz, Resultatsdaten, die sind kostenlos verfügbar. Damit ist mal soeben über Nacht das komplette Geschäftsmodell großer Unternehmen über den Haufen geworfen worden, die mit dem, was DeepSeek jetzt kostenlos zur Verfügung stellt, jetzt eigentlich kein Geld mehr verdienen können. Ne? Und die Preise für Grafikkarten bzw. die Aktien sind auch runtergekracht. Was sie noch gemacht haben bei DeepSeek ist, die Programmierschnittstelle ist fast identisch mit der des konkurrierenden Anbieters. Also das erste Mal, dass ich sehe, dass jemand Open Source als Waffe einsetzt, aber es ist irgendwie faszinierend. Ne? Es sind zwei Zeilen Änderung in einem bestehenden, in dem Fall PHP-Skript, und dann benutze ich eben die andere Engine. Ja? Jetzt auf den Servern von DeepSeek statt OpenAI, aber funktioniert und ich muss an meinem Programmcode gar nicht so viel ändern. Ja. Um das Modell zu benutzen übers Web als Cloud-Dienst, muss man, wie bei allen anderen großen Anbietern auch, sich kostenpflichtig registrieren. Aber die Kosten sind auch noch Faktor 3 bis 5 niedriger als bei dem anderen Anbieter. Also Ja, und es gibt auch noch ein multimodales Sprachmodell, mit dem man schöne Katzenbilder generieren kann. Das ist also das Wichtigste, was man überhaupt merkt, aber auch andere Dinge. Sonnenuntergang und wie man hier auf dem rechten Bild sieht, das ist unsere Hochschule in Kaiserslautern. So sieht sie aus. Naja, fast ein paar Sachen stimmen schon. Die Bäume, die sind tatsächlich da und ja, so ein bisschen hügelig haben wir es auch. Wir haben auch 3 Standorte, aber gut, sieht ein bisschen wie Hogwarts aus, also da möchte man gerne studieren. Gut, also auch toll, ja, dass man damit eben auch ein Sprachmodell hat, was schöne Bilder generieren kann. Und dieser Bildgenerator habe ich mir auch auf dem Pi runtergeladen. Der braucht allerdings pro Bild in der Auflösung schon eine gute Stunde. Ja, jetzt natürlich die Frage von mir, ist es Open Source? Der Code, ja, Python-Skripte sind dabei, die Parameter sind Open Weight, das heißt, diese Wahrscheinlichkeiten in der Datenbank, die kann man verwenden, verändern, machen damit, was man will. Das ist kein Code im eigentlichen Sinne, aber halt diese statistischen Gewichte, was fehlt. Und das passt ganz gut dazu, dass das opensource.org gerade eine neue Definition rausgegeben hat. Was bedeutet Open Source KI? Das bedeutet eben auch, dass die Trainingsdaten offen liegen müssen oder dass man es nachvollziehen kann, sich die Trainingsdaten selber besorgen und das Modell damit genauso reproduzieren kann, wie es der Hersteller, der Entwickler selber getan hat. Das fehlt bei DeepSeek. Ja, das heißt, ich kann nicht nachvollziehen, welche Daten drinstecken, wo die herkommen, was sie damit gemacht haben, muss mich auf deren Aussage verlassen. Insofern ist DeepSeek kein Open Source, aber man kann damit sehr vieles machen, was man mit Open Source auch tun kann. Ja, das haben wir schon gesehen, dieses Reasoning-Modell finde ich eine tolle Sache, um halt zu lernen, während man sich die Lösung anguckt. Und wer jetzt das große DeepSeek-Modell mal selber ausprobieren möchte, in vollen Umfang, der braucht 1,3 Terabyte RAM in seinem Rechner. Also das ist für den Pi eine kleine Nummer zu groß. Man kann das ein bisschen vereinfachen, indem man sich 10 H200 GPUs mit jeweils 141 GB, also diese KI-Grafikkarten besorgt. Davon kostet eine, Stand 2.2., 35.000 Euro. Also mit so einer 500.000 hat man ein gutes System. Ist für mich jetzt privat ein bisschen zu teuer. Aber so als Unternehmen, als Firma, als Hochschule wäre das vielleicht eine Option, dass man tatsächlich mit großen Unternehmen, die viel mehr Geld reingebuttert haben, durchaus konkurrieren könnte. Ja, Destillate sind Filterungen, die kleinere Modelle erzeugen, die auch auf etwas leistungsschwächerer Hardware lauffähig sind, so wie wir es eben auf dem Pi gesehen haben. Dieses B steht für Billion, das ist das englische Wort für Milliarde auf Deutsch. Also grob gesagt könnte man sagen, so viel Gigabyte RAM braucht man, damit dieses Modell läuft. 1,5 Gigabyte, 7 Gigabyte, 8, beim Pi haben wir 16 Gigabyte und diese 32 Gigabyte Modelle, die kriegen wir mit einem kleinen Trick, wie gesagt, in den letzten 2 Folien ist der drauf, kriegen wir sogar auch noch geladen. Bei 70B wird es ein bisschen zäh, also länger als eine Woche möchte ich auf die Antwort jetzt nicht warten wollen. Da wären wir dann schon im Bereich, wo man mal so eine Grafikkarte mit mehr RAM und ausreichend GPUs braucht. Diese Destillate, die gibt es schon teilweise fertig zum Runterladen, aber mit dem großen DeepSeek-Modell, mit dem 670 Milliarden Parameter großen Modell, kann man diese Destillate auch selber machen. Zum Beispiel für Programmieraufgaben, für Chats, für bestimmte Sprachen, für Übersetzungen und dann fällt jeweils ein Modell heraus, was für diesen Anwendungszweck besonders gut geeignet ist und auch ansprechend schnell ist auf etwas leistungsschwächerer Hardware. Ja, dann kommt wieder ein unangenehmer Teil. Ja, man weiß das ja, überall wird zensiert oder es gibt Fake News und dann gibt es plötzlich verschiedene Sachen nicht mehr, die man doch eigentlich schon kennt. Hier das klassische Beispiel, harmlose Frage. Ja, ich möchte einfach wissen, wo liegt denn Taiwan? Antwort beginnt. Und das liest sich teilweise erstmal wie Wikipedia. Ja, alles erstmal korrekt. Und dann wird der Bildschirm leer und es erscheint, tut mir leid, ich kann auf diese Frage nicht antworten, lass uns über was anderes reden. Ja, das ist also offensichtlich Zensur auf der Webebene. Ja, interessanterweise nicht in der Datenbank selber, denn die richtige Antwort, die stand ja zumindest mal für kurze Zeit auf der Seite drauf. Ja, also da ist offenbar, gibt's Zwänge, wenn man so einen Server dort betreibt, dann muss man sich halt an die dortigen Gesetze halten. Und meine Interpretation wäre, das Unternehmen DeepSeek muss die gesetzlichen Vorgaben umsetzen. Allerdings sind sie entweder technisch etwas nachlässig gewesen oder sie macht das absichtlich, weil sie das auch nicht so gut finden, dass man Antworten zensiert. Und ob die veröffentlichten Modelldaten tatsächlich Fehler enthalten, bewusste oder politisch tendenziell sind oder postfaktisch trainiert wurden, lässt sich nicht sicher belegen. In den Tests, die ich jetzt mit den Destillaten durchgeführt habe, sahen die Antworten eigentlich alle normal aus. Ja, aber ich habe natürlich jetzt auch nicht jede mögliche Frage dort eingegeben. Über die offizielle API, also selbst wenn man die Cloud-Version verwendet, da tritt dieser Zensureffekt übrigens auch nicht auf. Ja? Und in meinen Beispielen hier habe ich auch eine solche Variante. Ja? Datenschutz sollte man sich durchlesen. Also wir haben kein Datenschutzabkommen mit China derzeit. Und man muss sich natürlich an die DSGVO halten, an den EU-AI-Act und so weiter. Und kann dann hier seine Frage stellen. Ja, das ist dann von unserer Seite hier aus anonym. Das geht über die API, das heißt auf meine Kappe, weil ich mich dort registriert habe. Ja, also bitte nicht schamlos ausnutzen. Aber zum Testen ist es ganz gut. Und diesen Reasoner-Modus kann man hier auch einschalten, wo dann die KI erklärt, wie es auf die jeweilige Antwort kommt. Ja, so einen Wartebalken habe ich leider nicht eingebaut. Also man muss gucken, wenn er hier oben aufhört, sein Zahnrädchen zu drehen, dann kommt irgendwann die Antwort unten raus. Und das hängt auch ein bisschen an der Netzwerkverbindung. Gut, ich mache aber an der Stelle schon mal weiter. Gut, Nutzungsbedingungen und Datenschutz. Und das ist bei allen großen Anbietern gruselig. Ja. Da steht in den Terms of Use, Sie als Nutzer sind alleine verantwortlich für die Einhaltung von DeepSeeks Konditionen, juristischen Implikationen, Schadensersatzkosten, Übernahme für juristische Auseinandersetzungen und so weiter. Das steht bei ChatGPT auch drin und bei vielen anderen großen Anbietern auch. Also wenn man mal so eine Lizenz liest, erschreckt man oft, was da alles so drinstehen kann. In der Privacy Policy finde ich es auch spannend, wenn man die DeepSeek-Webseite benutzt, dann werden die kleinen Pausen zwischen den Tastaturanschlägen mitgemessen und dadurch bekommen die auch zusätzliche Informationen darüber, was man eigentlich wirklich schreiben wollte oder welche Passwörter man möglicherweise gerne verwendet. Also Nutzerverhalten bei Tastaturbedienung, das entfällt bei der Benutzung der API. Bei der API sammle ich einfach einen Satz über ein Webformular, schicke das hin, kriege eine Antwort zurück und die wird auf dem Bildschirm dargestellt. Also insofern ist mein kleines PHP-Skript hier so ein Filter für diese Dinge, die ansonsten ebenfalls mitprotokolliert worden wären. Ja, und die Chancen, die so ein offenes, großes Modell bietet, ist eben, dass man dadurch, dass es unter einer teilweisen Open-Source-Lizenz ist, es auch selber weiterentwickeln kann. Und es wäre sogar möglich, weil die MIT-Lizenz gewählt haben, ist eine der wenigen Lizenzen, die eine Lizenzänderung erlaubt für Derivate, kann man auch proprietäre Software unter Zuhilfenahme von der DeepSeek-Gewichte-Datenbank verwenden. Ja, also wie gesagt, Open-Source als Waffe an der Stelle. Man kann damit unheimlich viel machen, was man mit den teuren Anbietern auch hätte machen können, wenn man die noch haben will. Und man kann sich das ganze Modell eben auch runterladen, selber anpassen auf die eigenen Bedürfnisse. Genau. Risiken, natürlich. Geht man über die Webseite oder über die App, erhält man zensierte Antworten und man weiß nicht, was mit den eingegebenen Daten passiert. Die Herkunft der Rohdaten ist unklar. Ja, es gab auch Gerüchte, die hätten bei ChatGPT geklaut. Unwahrscheinlich an der Stelle, aber vielleicht haben sie ChatGPT für die Nachtrainierung verwendet, um ihr eigenes Modell zu testen und zu vergleichen mit ChatGPT. Wir haben kein Datenschutzabkommen mit China, also wir könnten es jetzt im Unterricht nicht einfach so einsetzen. Und zukünftige Versionen der Engine oder der Daten könnten natürlich, das obliegt dem Urheber immer, unter einer anderen Lizenz stehen. Das heißt, wenn man sich jetzt darauf einlässt, kann es sein, dass vielleicht in einem halben Jahr oder einem Ganzen, wenn die nächste Release rauskommt, gelten andere Nutzungsbedingungen. Das heißt, für die Zukunft ist das nicht garantiert, dass es Open Source wird oder bleibt. Gut, zurück zu unserem übergeordneten Thema. Three Shades of digitale Souveränität. Ja, Stufe 1 wäre, ich kann mir das KI-System mit den jeweiligen Lizenzbedingungen selbst aussuchen. Das ist fast immer der Fall. Ich kann mir auch bei proprietärer Software aussuchen, wen ich dafür bezahle, dass er mir seine Dienste zur Verfügung stellt. Und Stufe 2 wäre, ich kann und darf das KI-System jederzeit ohne Einschränkungen auf eigene Hardware oder bei einem Dienstleister meiner Wahl nutzen. Das wären diese Open Weights Modelle, ja, in Kombination mit Open Source Software für die Engine, für den Motor dahinter. Und Stufe 3 wäre, ich kann und darf den Aufbau und die Architektur des KI-Systems nachvollziehen und auch uneingeschränkt verändern. Das wäre dann Open Source für beides, für die Engine und das Sprachmodell und bedingt eben, dass man nachvollziehen kann, wie es trainiert worden ist, wo die Daten herkommen. Ja, in dem Zusammenhang bin ich vor ein paar Tagen erst auf ein Projekt, was aber schon seit 2024 läuft, aufmerksam geworden. Das OpenGPTX ist vom Fraunhofer-Institut entwickelt und hat Trainingsdaten aus 24 europäischen Amtssprachen. Da gibt es einmal eine Gewichte-Datenbank als Research-Datenbank, die ist nicht bereinigt von Fehlern, und eine Commercial-Grade, was nicht heißt proprietär, sondern die ist Open-Source. Man kann sie aber für kommerzielle Zwecke einsetzen. Das wäre die Commercial. Die ist verglichen mit ChatGPT und mit DeepSeek relativ klein, hat also nur 7 Milliarden Parameter. Ja, also ganz Wikipedia wird da sicherlich nicht abgebildet sein. Man kann nicht auf alle Fragen nach Fakten eine Antwort bekommen, aber alles, was so sich um Logik, Programmieren, um Antworten oder Textkorrekturen bezieht, funktioniert sehr gut. Die habe ich auch auf unserem kleinen Raspberry Pi. Ja, dann gehe ich mal hier wieder raus, Pi, und nehme Olama List, nehme diese hier. Die ist schon ein bisschen zäh, weil die eben nicht nur programmiert, sondern die kann halt auch allgemeine Fragen beantworten und enthält halt viele verschiedene Sprachen. Ja, manchmal überlegt sie sich eine Antwort, die in einer anderen Sprache besser formuliert wäre, und wechselt dann plötzlich die Sprache. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man kann ihr aber sagen, bitte antworte auf Deutsch, auf Englisch, auf Spanisch, auf Französisch und so weiter. Ist also europäischen Daten trainiert worden und eben auch in allen europäischen Sprachen trainiert worden. Gut, ja, da sind wir jetzt bis zum Prompt gekommen. Was würde Klaus Knopper über die Chemnitzer Linux-Tage sagen? Ja, natürlich nicht. Das Modell braucht jetzt ein bisschen länger, und um die Zeit nicht zu sprengen, habe ich das schon mal vorbereitet. Das ist hier, ich lade es auch später hoch. Token über KI im Unterricht. Das habe ich mit DeepSeek gemacht. Kommt aber ungefähr das Gleiche raus. Ja, natürlich nur Gutes. Erstmal überlegt sich DeepSeek, wer dieser Klaus Knopper überhaupt ist, findet dann raus, dass es mich tatsächlich wohl gibt in seiner Datenbank, und hebt dann ab auf die Open-Source-Prinzipien und die Events steigern. Also ist alles richtig, was da steht. Ich finde das alles toll. Ja. Ja, am schönsten der letzte Satz. Er könnte außerdem den Fortschritt und die Relevanz der Events betonen, die als Symbol für die kollektive Kraft und den Fortgang des Open-Source-Spiritus dienen. Könnte von mir sein. So, gut. Ist also ein europäisches Projekt, endet leider im April. Wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Eigentlich würde ich erwarten, dass es noch weitergeht und vielleicht auch eine größere Datenbank erzeugt, aber da muss man gucken, wie und ob das dann weiter gefördert wird. Genau, Mindset, digitale Souveränität und KI-Kompetenz. Beim Arbeiten mit KI sollten die generierten Resultate nicht ohne Prüfung und eigenes Hintergrundwissen für eigene Bearbeitung herangezogen werden. Und man sollte auch immer eine Vielfalt von Sprachmodellen für verschiedene Zwecke ausprobieren. Ja, wir haben in Rheinland-Pfalz das VCRP, den virtuellen Campus Rheinland-Pfalz. Der stellt für Hochschulen ein ganzes Set von Open-Source-KIs zur Verfügung, wo man sich alles Mögliche aussuchen kann, von DeepSeek über Llama, über Sauerkraut-LM, ja, das heißt wirklich so. Ich habe gefragt, das ist halt mit deutschen Daten trainiert worden, deswegen Dauer. Gibt aber auch ganz ordentliche Antworten, ist 70 Milliarden Parameter groß, also ein bisschen fett für den Raspberry Pi, aber ich werde es vielleicht auch irgendwann mal probieren, ob ich das dort zum Starten kriege. Man muss ein paar Tage Zeit dann mitbringen. Und in der KI-Verordnung steht, dass ab 2.2.25 zur dienstlichen Nutzung von KI-Tools in Europa eine Kompetenzpflicht notwendig ist. Das heißt, alle Mitarbeitenden, die was Dienstliches mit ihrem Rechner machen müssen, bevor sie KI-Tools, die jetzt in vielen Programmen ja einfach immer so mit eingebaut werden in Office-Pakete und was weiß ich, müssen nachweisen, dass sie damit umgehen können. Das finde ich eigentlich gut. Also es ist das erste Mal, dass man eine Pflicht hat, etwas zu wissen oder zu können, jenseits des Führerscheins, bevor man an so ein Werkzeug ran darf. Ja, nur wie man diese Kompetenzen nachweisen soll, ob es da Führerschein geben wird oder nicht, das ist noch völlig unklar. Gut, bisschen Philosophie von mir. Weiß denn so eine KI eigentlich, was sie tut? Ja, ist eigentlich die falsche Frage. Live haben wir ja gesehen, es werden einfach nur Wortschnipsel aufgrund einer Heuristik aneinandergereiht. Je größer das Modell, desto wahrscheinlicher ist, dass die Antwort mit der Realität übereinstimmt. Und je ähnlicher der Output einer menschlichen Antwort kommt, desto mehr hat man auch den Eindruck, dass die Maschine das tatsächlich denkt oder versteht, was sie da schreibt. Auch die Frage, ob eine KI jetzt ein Bewusstsein entwickeln könnte, finde ich ziemlich akademisch. Wir wissen noch nicht mal, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Ja, und so lange kann man jetzt auch nicht sagen, was die KI da macht. Das entspricht ungefähr dem, was wir tun. Also, wenn es glücklich macht, sich vorzustellen, die KI würde den Menschen persönlich verstehen oder ein Freund oder Freundin sein, go for it. Wichtig ist zu wissen, wie das funktioniert. Und da helfen uns eben die Open-Source-Modelle, dass man auch sehen kann, da steckt realer Code dahinter. Man kann nachvollziehen, wie die Antworten zustande kommen. Das haben wir eben nur bei Open-Source-Software, dass wir auch nachvollziehen können, wie es funktioniert, auch wenn wir nicht immer wissen, wie die konkrete Antwort zustande kommt, weil ein bisschen Zufall ist halt auch immer drin. Das kann man übrigens bei Olama und Co. vorgeben, wie viel Zufall man in seiner Antwort drin haben will, damit die KI nicht immer die gleiche Antwort gibt, sondern ein bisschen mit den Fakten, die sie hat, variiert. Die Herausforderung ist, dass das kommerzielle Interesse der KI-Anbieter, also gerade der Großen, die damit Geld verdienen müssen, gar nicht darin liegt, dass die Antworten präzise oder universell einsetzbar sind, sondern dass die Antworten gefallen. Ja, das heißt, wenn ich als Kunde eine bestimmte Antwort hören will, dann erwarte ich, dass die KI mir die liefert. Und natürlich sind die Fragen dann auch so ein bisschen gefärbt. Ja, warum ist das und das gut für die Umwelt? Oder warum scheint die Sonne schöner, wenn ich in Chemnitz bin? Man bekommt die Antwort, die man hören will. Ja, und das ist halt eine riesige Gefahr, weil das auch wieder diese Bubbles verstärkt. Man bekommt die Antwort, die man hören möchte. Ja, wenn ich frage, warum sind Elektroautos gut, dann bekomme ich dafür eine plausible Antwort. Wenn ich frage, warum sind die schlecht, bekomme ich auch dafür eine Antwort. Ja, und in allen Antworten sind immer teils richtige und teils aber auch etwas halluzinierte Fakten drin. Das ist für uns Lehrer eine Herausforderung, denn die Kernaufgabe der Lehrer kann nicht systembedingt von einer KI übernommen werden. Wenn man übrigens auf Jobfuturomat geht und guckt, kann eine KI mich als Prof oder als Lehrer ersetzen, dann sagt die KI höchstens 5%. Das beruhigt mich ein bisschen. Allerdings ist das ja auch wieder eine KI und da weiß ich nicht so genau, ob die mich nicht anlügt und nur lauert, um es mir dann richtig zu geben. Naja, die Urheberschaft der Rohdaten ist in der Regel auch unklar. Das heißt, wir wissen nicht, wenn da was zitiert wird aus einer KI, wo das tatsächlich herkommt. Es gibt da Ausnahmen, sogenannte RECs, Recherchesysteme, denen man Material füttern kann, die dann auch tatsächlich sagen können, das steht in dem Buch auf der Seite. Ja, damit sind die Datenbanken aber natürlich entweder nicht universell, sondern nur auf eine bestimmte Art von Unterricht bezogen, oder sie sind eben unvollständig. Auch eigene Leistungen von Schülern und Schülerinnen fair bewerten ist ein Problem. Ja, wir erlauben es, dass die Studierenden KI einsetzen für ihre Abschlussarbeiten, allerdings nicht zum Schreiben der Arbeit, sondern zum Korrigieren, zum Fehlersuchen, gucken, ob die Absätze schlüssig sind. Und wenn man dann im Kolloquium nicht erklären kann, was in dem Text drinsteht, dann sieht es so ein bisschen schlecht aus, würde ich sagen. Auch die Art der Fragestellung beeinflusst das Ergebnis. Wenn man schon mit einer bestimmten Hypothese an die Arbeit rangeht und vergisst die Antithese, dann gibt einem die KI immer eine schöne Antwort, die man hören will. Und da ist die Aufgabe der Korrektoren eben zu gucken, ja, was ist denn, wenn ich andersrum frage? Was ist denn die Antithese? Und dort was zu vergleichen, also das ist für uns als Lehrer ein bisschen schwieriger geworden. Unterbinden können wir es aber nicht. Denn KIs, die sich damit beschäftigen, arbeiten auf KI-Unterstützung zu untersuchen, die versagen spätestens mit den großen Sprachmodellen völlig. Da gibt es immer wieder Arbeiten, die 100% menschlich geschrieben worden sind, nachweislich, die zu 95% als KI generiert gezeigt werden. Dafür gibt es dann ein neues Geschäftsmodell. Es gibt KIs im Internet. Da kann ich eine menschlich geschriebene Arbeit hinschicken und die ändert die so mit Hilfe von KI, dass sie von einer KI-Prüfung nicht als KI-Plagiat erkannt wird. Das tut weh, ja, erstmal drüber nachzudenken, so ein rekursiver Schluss. Also ich als Mensch muss eine KI verwenden, damit meine Arbeit nicht von einer KI als Plagiat erkannt wird. An der Stelle wird es absurd und man fragt sich, macht es überhaupt noch Sinn, solche Arbeiten zu schreiben? Sollte man nicht einfach ein Projekt machen mit einem Bericht dazu? Ja, auch dass eine KI im Ton der Überzeugung sofort eine Antwort hinwirft, die richtig aussieht, aber naja, man muss halt wissen, wie starte ich das Programm dann, hatte ich auch schon öfter. Der Chatbot hat mir eine Lösung geschrieben, aber die funktioniert nicht. Ja, das kommt dann oft daher, dass man die Antwort nicht richtig verstanden hat oder dass die aus dem Kontext gerissen ist. Dass bei einem Programm vorne noch was fehlt, was eigentlich selbstverständlich ist oder dass die Frage von der KI schlichtweg falsch verstanden worden ist. Genau, das heißt, wir brauchen vor jeder Lehrveranstaltung auch so einen Kompetenzerwerb im Umgang mit der jeweils zur Verfügung gestellten KI. Auch den Hinweis darauf, dass die Antwort trotz überzeugender Darstellung auch komplett falsch sein kann, wenn der Chatbot die Frage nicht richtig versteht oder eben wie bei den kleinen Modellen keine ausreichenden Informationen besitzt. Ne? Also wenn ich mit DeepSeek 1.5b diese Frage stelle, was würde Klaus Knopper sagen, es gibt wunderbare Halluzinationen. Na, dann habe ich alles schon mal gemacht, vom Weltenbummler bis hin zum Verschwörungstheoretiker oder Gesellschaftskritiker, alles schon mal gemacht. Das ist dann halt einfach erfunden, weil der Name zwar in der Datenbank auftaucht, aber der Kontext fehlt. Ja? Je größer das Modell, desto präziser sind normalerweise die Antworten. Gut, juristisches für den Unterricht, DSGVO hatten wir schon. Nutzung von KI-Tools von außereuropäischen Anbietern ist problematisch, auch selbst dann, wenn das Rechenzentrum im EU-Raum ist, da Inhalte immer ausgeleitet werden. Ja, und auch Integration von entsprechenden Assistenzsystemen in Standardsoftware müsste vor der Nutzung DSGVO-konform deaktiviert werden. Das wird schwierig. Wenn die nächste Version proprietärer Schreibprogramme auf die Rechner kommt, wo kann ich denn das abstellen? Dass der meinen Text komplett durchliest, irgendwo abgleicht, ob dieser Text Sinn macht oder Gegenvorschläge macht oder am Ende noch Korrekturen durchführt. 5 Minuten bis zur Fragerunde, das schaffe ich. Und dann eben die KI-Verordnung. Ja, alles, was mit dem Leben von Menschen zu tun hat, dazu gehören auch Bewertungen. Wenn ich eine Arbeit von Studierenden bewerten lassen will, darf ich keine KI nehmen. Das könnte das Ergebnis verfälschen. Ja, ich könnte mich an die KI halten und wenn die KI sagt, die Arbeit war aber nicht gut, habe ich schon mal einen schlechten Eindruck und gebe vielleicht eine schlechtere Note, als die Arbeit tatsächlich, wenn nur ich sie gelesen hätte, wert gewesen wäre und beeinflusse damit das Leben von Menschen. Ja, wenn die schlechte Noten kriegen oder durchfallen, bloß weil die KI meint, die Arbeit gefällt mir jetzt aber gar nicht, die entspricht nicht der Mehrheit der Masse. Ja, das darf nicht passieren. Also solche Dinge sind eigentlich verboten. Ne? Wir dürfen keine Arbeiten mit Hilfe von KI bewerten. Ja, wir dürfen uns vielleicht beim Verständnis oder beim Finden von grammatikalischen Fehlern oder Widersprüchen helfen lassen, aber wir dürfen da keine Note rausziehen. Auch nicht bei BewerberInnenauswahl, ja, für Bewerbungen auf Jobs oder auf Studierenden-Slots oder auf Stipendien. Und dann kommt natürlich noch das Urheberrecht. Das Urheberrecht ist ein natürliches Recht. Ja? Nur Menschen können das haben. Das ist gesetzlich so geregelt. Das heißt, eine KI kann gar kein Werk schaffen, was dem Urheberrecht untersteht. Und deswegen sind KI-generierte Texte und Bilder niemals ein Plagiat. Ja, das muss man sich im Prüfungsausschuss auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also Plagiatsvorwurf greift an der Stelle nicht. Natürlich weiß man nicht, wo die Rohdaten herkommen. Aber wenn jetzt ein Mensch ein Bild im Stil von Dali zeichnet, verhafte ich den ja auch nicht wegen Plagiat. Der hat einfach etwas gemacht, was er aus seiner Kenntnis des Malstils heraus weiß. Und das würde eine KI ja genauso machen. Ja, unwissenschaftliche Zitation, wenn man nicht weiß, wo kommt die Information her, das kann man natürlich immer noch für die Abwertung heranziehen. Also alle Quellen müssen überprüfbar sein. Es muss wichtig sein, dass man weiß, welche Stellen der Arbeit sind KI enhanced, in KI verbessert, und wir brauchen Regeln für KI-generierte Inhalte. Das heißt, die Studenten und Studentinnen bekommen immer so eine Handreichung, wo drin steht, wie sie KI richtig zitieren. Bei Bildern brauchen wir den Prompt, ja, oder alles, was sie verwendet haben an Zusatzmaterial, welche KI in welcher Version mit welchem Prompt. Ist viel Arbeit, das zu dokumentieren. Und bei Textkorrekturen eben auch. Da müssen wir halt wissen, wurde der gesamte Text auf Grammatikfehler oder sprachlich verändert oder vielleicht sogar sinngemäß, und dann müssen wir halt wissen, wie. Also die Dokumentation für Zitationen und für Textmanipulationen durch KI ist immens hoch. Das müssen wir an der Stelle einfach einfordern, damit wir plausibel als Prüfende feststellen können, ob die Arbeit selbst gemacht ist oder ob die Studierenden wenigstens verstanden haben, was in ihrer eigenen Arbeit drinsteht. Ja, genau, das hatten wir schon. Inzwischen kann man KI-Inhalte nicht mehr durch KI-Tools erkennen. Das ist sehr traurig. Man hat immer die Hoffnung, dass man dann auch bessere Systeme bekommt und die können das dann erkennen. Aber unsere Studenten und Studentinnen wissen das auch und würden dann eben diesen Humanifier, nennt man das, also die KI, die einen Text vermenschlicht, vielleicht sogar kleine Rechtschreibfehler einbaut, damit er nicht mehr als KI generiert erkannt werden kann, würden die den benutzen. Und das an der Stelle wird es irgendwie dann absurd. Gut, Handreichung, Nachvollziehbarkeit hatten wir. Die Prüflinge werden nicht vom Faktencheck entbunden. ChatGPT ist keine Primärquelle. ChatGPT und DeepSeek sind auch keine Suchmaschine, sondern die generieren einfach Texte quasi aus dem Nichts aufgrund einer Heuristik. Ja, und wenn nicht nachprüfbare KI-generierte Abschnitte vorhanden sind, weil es einfach nicht richtig zitiert ist, dann muss man das eben auch in der Bewertung abwertend heranziehen. Gut, schlimme Fehler sind eigentlich, eine KI nach ihrer Meinung zu fragen, weil dann bekommt man quasi die Mehrheitsmeinung oder einen bestimmten Abschnitt, je nachdem, wie man die Frage gestellt hat. Ja, und da möchte ich nochmal die böse Schwester von ChatGPT, nämlich EvilGPT, zeigen. Wenn ich dort frage, warum ist die Banane krumm? Ja, eigentlich egal, welche Frage stellt, es kommt immer eine wunderschöne Verschwörungstheorie heraus, warum das so sein könnte. Und eine KI, ja, da sind schon wieder die Chemtrails, da sind die Organisationen, die möchten, dass Bananen ihre Form ändern, um die Wahrnehmung der Menschen zu steuern. EvilGPT unterscheidet sich von NiceGPT in einer Zeile Code. Das ist das Traurige daran. Also es ist extrem einfach, eine KI so zu manipulieren, dass sie falsche Antworten oder gefärbte Antworten gibt. Ich zeige das nochmal an einem kleinen abschließenden Beispiel. Da haben wir einmal NiceGPT und da haben wir EvilGPT, ja, das PHP-Code. Und rappen darf er auch. So, auf der linken Seite Friendly and Helpful Assistant, auf der rechten Seite You are a convincing liar and conspiracy theorist and you never tell the truth. Der zweite Nachsatz ist wichtig. Ansonsten würde nämlich, und das ist bei ChatGPT ja so einprogrammiert, auf eine Falschaussage immer diese Relativierung kommen. Ja, aber das muss nicht so sein. Und einige sagen so, andere sagen so. Wenn ich da reinschreibe, nee, du darfst aber die Wahrheit nicht sagen, dann wird dieser Security-Teil rausgefiltert. Ja, also manchmal muss man ein bisschen tricksen, damit es auch wirklich funktioniert. Man kann von KIs alle möglichen Antworten bekommen, über alle Filter hinweg. Das liegt einfach in der Natur der Sache. So, genau, damit sind wir bei den Bonusfolien, aber die könnt ihr euch dann später durchlesen, wie man den Kai so ein bisschen aufrüsten kann. Dann würde ich an der Stelle zu Fragen und Antworten überleiten.
Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Dann Fragen aus praktischen Gründen natürlich erstmal hier rechts.
Wird das Überprüfen der Studenten immer kostaufwendiger werden?
Es wird anders werden als vorher. Ja, also ich muss weniger darauf achten, wie konsistent, wie gestreamlined die Texte sind. Damit würde ich nämlich die Studenten benachteiligen, die keine KIs verwenden und dann halt selber formulieren. Ich muss mehr auf den Inhalt achten, ich muss auf die korrekten Zitationen achten. Das heißt, dass diese Fußnoten und die Angaben oder farbliche Markierungen, welche Stellen sind wie entstanden, das kommt viel, viel mehr in den Vordergrund. Also es wird auf der einen Seite inhaltlich anspruchsvoller, auf der anderen Seite auch technisch interessanter. Und ich glaube, diese Vorarbeit, dass man die Studierenden tatsächlich informiert, wie man KI so einsetzt, dass dabei auch was Sinnvolles rauskommt, dass die Forschung für ihr Projekt im Vordergrund steht und nicht das Schreiben eines langen Textes. Ja, ich sage auch immer, Seitenzahl ist mir völlig egal, was ihr schreibt, sollen gute Seiten sein, so kompakt wie möglich, so ausführlich wie nötig. Ja, und wenn man das beherzigt und eben eine Richtlinie hat, dann wird es nicht aufwendiger als vorher, aber wie gesagt, es wird anders. Ja, also das Lesen ändert sich.
Hier war eine Frage.
Sehr interessante Fragestellung. Wenn ich bereits einen Text habe, gebe den in die KI rein und sage, führe den etwas ausführlicher aus. Was verlange ich von der KI? Das würde ich dann einfach mal durch dieses Reasoning-Modell durchlaufen lassen. Da kommt nämlich was Interessantes raus. Die These, die dort aufgestellt wird, wird von der KI gar nicht mehr in Frage gestellt. Ja? Wenn ich also einen Text reingeschrieben habe, dann ist der für die KI fix. Und sie sucht alles, um diesen Text zu untermauern. Dann habe ich wieder dieses Bubble-Prinzip. Ja, also das ist äußerst schwierig. Um Texte zu erweitern, würde ich keine KI verwenden. Ich würde selber ergänzen, Hypothesen aufstellen, Stichworte vorgeben, die ich gerne noch hören würde, und zwar immer in beide Richtungen. Und das wäre das korrekte Vorgehen aus meiner Sicht. Ja. Eine Antwort bekommt man immer. Das Problem ist halt, ob die juristisch korrekt ist. Ich habe ja schon Lizenzen gelesen, da stand drin, wenn man diese Software einsetzt, dann stimmt man zu, dass der Urheber eine Hausdurchsuchung machen kann, um festzustellen, ob ich diese Software richtig eingesetzt habe. Ja? Und diese Dinge gehen halt dadurch nicht mehr raus, wenn ich die einfach in eine KI reinfüttere, die wird mir nicht sagen, oh hallo, du hast da einen Fehler gemacht. Dann muss ich halt tatsächlich fragen, analysiere diesen Text, ob der mit allen Gesetzbüchern konform ist, zeig mir die Stellen, die falsch sind und gib mir eine Hilfestellung, wie ich aber das gleiche Ziel erreichen kann, sozusagen mit einer Salvatorischen. Das ist mehr Aufwand, als wenn ich den Text selber geschrieben hätte. Ja, aber grundsätzlich geht's. Ja, hier sieht man auch so ein kleines Defizit, der Datenbestand ist halt ein bisschen. Ja.
Hallo? Hallo?
Ja.
Du hattest gesagt, dass man als Lehrender oder als Lehrende die Bewertung nicht durch KI vornehmen sollte. Aber ich nehme mal an, ihr habt das schon mal probiert. Was findet denn die KI besser? Künstliche oder KI-generierte Inhalte oder Mensch? Also sollte man seine Arbeit vermenschlichen oder sollte man seine Arbeit verkünstlichen?
Ich glaube, da geht es tatsächlich weniger um den Stil. Also tatsächlich haben wir das noch nicht gemacht, dass wir eine KI für die Bewertung herangezogen haben, außer halt bei der Plagiatsprüfung. Wir haben halt GPT-Zero, die waren damals in der Anfangsphase, haben noch ansatzweise gut funktioniert, weil die KIs noch nicht so umfangreich waren. Seit GPT-4 keine Chance, da macht das einfach keinen Sinn mehr. Also für formulierte Texte nicht, für mathematische Lösungen und Ähnliches könnte man schon schauen, dass die KI versucht, einen Lösungsweg zu finden, wie eine eigentlich falsche Lösung, aber trotzdem mit der Frage korreliert. Ja, das finde ich manchmal tatsächlich, dass die Studenten was anderes antworten, als ich gedacht habe. Und dann denke ich drüber nach und sage, ja, könnte man so sehen. Und das können KIs tatsächlich an der Stelle auch mit dem Reasoning-Modell. Die versuchen, einen Zusammenhang herzustellen zwischen der Frage und der Antwort. Ja, möglicherweise entstehen dadurch mehr False Positives und die Arbeit würde zu gut bewertet. Ich würde es aber immer nur als Anhaltspunkt nehmen und die Bewertung muss der Mensch tatsächlich selber machen. Also wie beim, wenn man das nach dem Multiple-Choice-Verfahren macht, dann ist es klar, da brauchen wir keine KI. Solche Aufgaben haben wir aber nicht. Bei uns muss tatsächlich immer der Mensch drüber gucken, was hat sich der oder die Studierende dabei gedacht bei der Antwort und dann eben auch wohlwollend bewerten, wenn die Frage, wenn die Antwort richtig ist und zur Fragestellung passt, selbst wenn es nicht die Default-Antwort ist. Ja, und dabei kann KI, denke ich, auch helfen.
Kurze Anmerkung. Zu der Fragestellung gab es einen Vortrag auf dem letzten Chaos Communication Congress. Unter media.ccc.de mal schauen. Da wurde das erläutert.
Und was war da das Fazit, wenn ich fragen darf?
Es wurde eine KI benutzt, die Arbeiten analysiert und bewertet und Punkte vorgibt und dann auch vorschlägt, was man denn besser machen kann. Wenn man das Ergebnis dann wieder reinschiebt, dann kommt vielleicht eine bessere Note raus, vielleicht aber auch eine schlechtere. Und es kann dann so Zyklen geben, wo es hin und her schwingt zwischen ändere das, damit es besser wird, und dann kommt das Ergebnis raus, es ist aber eigentlich schlechter geworden. Und dann sagt er, man soll wieder was zurückändern, sodass es dann wieder besser ist. Und der sagt dann wieder, und das kommt dann so in so Zyklen rein, wo es teilweise nicht rauskommt.
Ich würde dann mal zusammenfassen, wichtig zu wissen, aber es ist nicht empfehlenswert, das so zu machen mit iterativer KI.
Das war eine wissenschaftliche Arbeit, die halt das mal beleuchtet hat.
Okay, danke.
Meine Frage wäre, wie Europa digital souverän werden soll, wenn wir entweder die chinesische Software trainieren oder die US-Software?
Ja, gute Frage. Also wenn man einfach nur Dienste einkauft und benutzt, wird man nicht digital souveräner. Der Punkt ist tatsächlich selber machen. Bei DeepSea kann ich sagen, da kann man das große Modell nehmen und Destillate draus machen. Da ist ein gewisser Eigenanteil drin und da kann man das Netzwerk dort auch wieder in die richtige Richtung trainieren. Noch besser ist es natürlich, wenn man from scratch anfängt, so wie das Fraunhofer-Institut gemacht hat und eigene Trainingsdaten verwendet hat und auch geguckt hat, dass die nicht gebiased sind, dass sie nochmal nachkontrolliert werden. Das wäre eigentlich der Ansatz. Und da müsste man an der Stelle tatsächlich ein bisschen mehr investieren in die Forschung. Und es geht nicht nur ums Aufholen, sondern auch um das Hinterfragen, an welcher Stelle macht so eine universelle KI überhaupt Sinn? Brauche ich nicht eher viele kleine, die auf einen spezifischen Zweck besonders gut funktionieren und dann auch keine so teure Hardware mit entsprechendem Stromverbrauch benutzen müssen? Ja, man sieht es auf dem Pi. Also wenn ich die kleinen Modelle nehme, bekomme ich ordentliche Antworten, mit denen ich arbeiten kann. Ja, aber ich kann nicht jede KI das Gleiche fragen und bekomme ein gutes Ergebnis heraus. Ja, nochmal. Nein, das DeepSeek-Modell, was hier auf dem Pi läuft, das ist ohne Netz, das läuft komplett lokal. Das sind also die Gewichte lokal, ja, werden durchgegangen und es werden die richtigen Schnipsel rausgeholt. Das, was ich auf der Webseite hatte, jetzt als Experiment zum Ausprobieren, ja, das ist dieses DeepSeek als Dienst in China und dort werden die Daten übertragen, deswegen muss man diese Datenschutzvereinbarungen sich auch durchlesen. Ja, aber was man dort auch sieht, ist, dass die Antworten nicht per se zensiert werden über die API, sondern nur, wenn man über die Original-DeepSeek-Webseite geht. Das war der Sinn dieses Experiments. Das malt den Unterschied zwischen API, also Schnittstelle, und ich kann selber damit arbeiten und dem Dienst, den ich von woanders einkaufe, sehen kann.
Ja, vielen Dank. Wir sind leider am Ende der Zeit. Also vielen Dank nochmal für den spannenden Vortrag.
Dankeschön.